Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Sonja Kilian. Wenn im Leben unerwartete, schlimme Dinge passieren, dann stehen wir erstmal unter Schock. Wie geht es mir dann und wie gehe ich mit der Situation um? Das kann niemand im Voraus wissen. Manche Menschen werden traumatisiert. Andere bewältigen das Geschehene und gehen letztendlich sogar gestärkt daraus hervor. Warum ist das so? Susanne Altstädt hat eine solche Situation selbst erlebt. Darüber spreche ich jetzt mit ihr. Schön, dass du da bist, Susanne, und bereit bist, diese persönlichen Erfahrungen mit uns zu teilen.
Ja, hallo, ich freue mich auch, hier zu sein.
Da gibt es einen Tag in deinem Leben, bestimmt viele, an die du dich für immer zurückerinnern wirst, aber einen schlimmen Tag, der auch dein Leben geprägt hat. Was ist da passiert? Oder was war das für ein Tag? Vielleicht fangen wir so an.
Ja, also ich bin sehr glücklich aufgewachsen und unbeschwert. Und als ich so im Teenageralter war, wurde meine Mutter psychisch krank. Das war schon wie eine Wolke über unserem Leben. Und im Jahr 1987, es war im Mai, haben mein Mann und ich die Hochzeit geplant. Und wir sind so in mein Heimatdorf gefahren mit der Erwartung, dass wir das Traugespräch haben mit dem Pfarrer, evangelische Kirche war das. Und als ich dann heimkam, hat mein Bruder mich zu sich gerufen ins Wohnzimmer und es war schon gleich so eine seltsame Stimmung da. Und dann sagte er, die Mama lebt nimmer. Und das ist natürlich so, wie, das kann ja gar nicht sein. Das kann ja überhaupt gar nicht sein. Und wenn ich mich heute so dran erinnere, man ist dann irgendwie wie unter so einer Käseglocke. Und alles verengt sich. Man ist ganz auf diese Situation bezogen. Und ich weiß noch wie heute, wir waren dann so in der Küche. Und draußen sind die Autos gefahren, da gehen Leute vorbei. Und man selber hat ein anderes Zeiterlebnis und ist nur noch unter Schock. Wir hatten das gar nicht erwartet. Sie hat sich suizidiert. Sie hatte im Vorfeld darüber gesprochen, aber dass sie es dann tut und direkt vor unserer Hochzeit, das waren jetzt noch 3 Wochen bis zur Hochzeit, das war so ein Schock. Ich kann jetzt heute gut drüber reden, weil ich es über viele Jahre verarbeitet habe. Aber was an dem Tag besonders war für mich, ich habe echt gedacht, Gott gibt's nicht.
Sofort an dem Tag?
Ja, ich bin als Kind schon Christ geworden. Habe so ganz kindlich damals gesagt, lieber Jesus, komm in mein Herz. Und Gott war immer da und ich hatte für meine Mutter gebetet, dass er sie gesund macht.
Stattdessen hat deine Mutter Suizid begangen. Was für ein Schock. Bevor wir weitersprechen, möchte ich den Hörerinnen und Hörern etwas mitgeben. Falls sie mit schweren Gedanken kämpfen, sie können sich jederzeit anonym und kostenlos an die Telefonseelsorge wenden, rund um die Uhr unter 0800 111 0. 111. Dort finden Sie Menschen, die Ihnen zuhören und helfen. Susanne, wie alt warst du, als du von der Krankheit deiner Mutter erfahren hast?
Also ich war so ungefähr 14. Das war ja so schleichend begonnen. Man muss wissen, dass heute kann ich aus meiner fachlichen Expertise sagen, das war wohl eine Schizophrenie. Also sie hatte Wahnvorstellungen. Aber das merkt man ja als Kind erst nicht. Die Mama hat halt manchmal plötzlich komische Dinge erzählt. So hatte das angefangen, da war ich so 14 vermutlich. Und an dem Tag, also quasi als es dann passiert ist und sie sich suizidiert hat, war ich 19. Und dann dachte ich wirklich, nee, Gott gibt's nicht. Warum? Warum hat er das zugelassen? Also ich habe ja die ganze Zeit gebetet, nee. Und dieser Moment der absoluten Einsamkeit, das war, glaube ich, für mich schlimm. Ich weiß noch, mein Vater saß auch da und mein zukünftiger Mann, mit dem ich bis heute verheiratet bin. Aber dieses, nein, das kann nicht sein. diese Schocksituation. Das ist das Überwältigende.
Einen Bruder hast du auch?
Ja, ich habe zwei Brüder. Und ich kann, muss ich sagen, es ist ja viele Jahre her, es war 1987. Wir sind durch die nächsten Tage und ich bin in meinem Erstberuf Erzieherin. Für mich war es interessant, weil da lief immer so ein Parallelfilm. Wir hatten in der Erzieherausbildung, ich war in einer evangelischen Fachschule und war ja gerade im letzten Ausbildungsjahr, wir hatten das Thema Kind und Tod. Und da war quasi diese Theorie in meinem Kopf, warum zieht man sich schwarz an und dass es wichtig ist, schwarze Kleider zu kaufen. Und ich habe immer gedacht, es ist so krass, jetzt muss ich das selber machen und so verstehen, das hilft mir. Ich trage sonst kein Schwarz und jetzt kaufe ich Schwarzes. Ich versuche quasi über die Handlung eine Gewissheit zu kriegen, ja, es ist passiert, wir werden sie beerdigen und da braucht man schwarze Kleider. Und wie wichtig das eigentlich ist, genau wie wir es gelernt haben, also plötzlich auch dann eine Beerdigung zu planen. Und das war für mich bedeutsam, sehr, sehr bedeutsam war der Pfarrer, der in meinem Ort war. Das war meines Erachtens überhaupt nicht der Theologe meiner Wahl. Er war eher so liberal, aber er war im Nachhinein ein grandioser Seelsorger. Wir hatten ja das Trauergespräch vereinbart und es wurde ja das Trauergespräch. Und meine große Frage war, was ist mit meiner Mama? Kein Mensch darf sich das Leben nehmen. Das ist Sünde. So habe ich gedacht. Mhm. Und dann hat dieser Pfarrer gesagt, also er hat ein anderes Gottesbild.
Kurze Zwischenfrage, hast du das von dir aus gedacht oder hat das jemand dir mal gesagt?
Ja, also man kriegt ja dann als Kind so einiges mit. Ich bin im schwäbischen Pietismus groß geworden. Und ich kann auch nicht mehr sagen, wer das gesagt hat. Aber für mich war klar, kein Mensch darf sich das Leben nehmen. Gott ist der Herr über Leben und Tod. Und jetzt hat sie das gemacht. Und wo ist sie jetzt? Da kann sie ja nicht im Himmel sein. Also man merkt ja schon, auch jetzt in meiner Erzählung, irgendwie war ja Gott doch relevant in meinem Denken, auch wenn ich ihn nicht mehr gespürt habe. Und der Pfarrer sagt dann, ja, er hat von Gott ein ganz anderes Bild, dass Gott unheimlich barmherzig ist und dass der ja auch sieht, wenn ein Mensch krank wird und die Not eines Menschen sieht und dass er da offen ist, dass die Menschen, die große Not haben, zu ihm kommen dürfen. Und ich weiß, es war unsagbar entlastend für mich. Also weil quasi der Tod ein Schock und, wenn man es mal ganz einfach sagt, und jetzt ist die nicht bei Gott. Und dann so zu spüren, doch Gott ist wahrscheinlich nochmal ganz anders, weil der kennt ja meine Mama. Und wir hatten dann durch den Pfarrer, der gesagt hat, was war eigentlich ihr Konfirmationsspruch, da haben wir die Bibel gesucht und an der Bibel hat man ja gesehen, dass sie viel darin gelesen hat. Und ich konnte erinnern, dass meine Mutter sehr viel Kirchenlieder gesungen hat und das hat mir geholfen, weil ich dachte, ja, Gott hat gesehen, sie ist Christ. Ja, ich habe damals, muss ich sagen, sehr einfaches Denken gehabt, wer ist Christ und wer ist nicht Christ. Und da gab es natürlich genaue Maßstäbe. Und irgendwie, die waren ja dann erfüllt. Und das war schon mein erster Trost. Und das Nächste, was vielleicht sehr wichtig war für die Bewältigung, der Pfarrer, der kannte mich, weil ich habe zu der Zeit Kinderkirche gemacht, also war Kinderkirchhelferin, der hat gesagt, melde dich krank. Da habe ich gesagt, wie, ich kann doch arbeiten, ich bin doch nicht krank. Und er sagte, aber deine Seele ist krank. Und wenn du im Kindergarten arbeitest und die Kinder merken, es geht dir nicht gut, dann werden die Fragen stellen. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war ein guter seelsorgerlicher Rat, weil die Seele braucht eine Ruhezeit, um das zu verarbeiten. Das Krasse ist ja, dass wir jetzt gerade den Nachbar verloren haben, vor einer Woche und zwei Tagen Herzinfarkt. Und ich das wieder erlebe im Nachbarhaus, wie es für die Frau ist. Und wie wichtig es ist, auch die erwachsenen Kinder dort im Haus haben jetzt eine Krankmeldung gehabt. um es einfach irgendwie zu verarbeiten, was da passiert.
Es ist äußerlich nicht sichtbar. Der Körper scheint intakt, die Seele sieht niemand.
Und es kommen ja dann auch körperliche Phänomene. Also ich habe mich vor 1,5 Jahren von einer guten Freundin trennen müssen, wieder Suizid. Mit der bin ich immer joggen gegangen. Da habe ich so ganz deutlich gemerkt, als ich zum ersten Mal wieder diese Strecke gejoggt bin, ich wollte joggen. Es ging nicht. Der ganze Körper wurde so schwer, dass ich die Strecke gegangen bin und dann ja auch mit Gott geredet habe über das Geschehene, weil es eben schon wieder passiert ist. Und auch immer wieder dieses, was ja dann auch einen beschäftigt. Ich konnte nichts tun. Jetzt hatte ich, also quasi bei meiner Mutter war es schon schwer, aber jetzt hatte ich ja eine Seelsorgeausbildung. Ich leite ein Seelsorgeunternehmen und ich habe irgendwie so gemerkt, eigentlich habe ich doch immer versucht, Menschen zu helfen, nachdem das mit meiner Mutter passiert ist. Ich wollte verstehen, warum passiert so viel Schlimmes oder warum tun Menschen sowas, wie ticken Menschen und wie könnte man denen helfen, dass sie es nicht tun? Und das war ja auch eine Frage, die mich als junge Mutter noch mal sehr beschäftigt hat. Ich war da in Mutter-Kind-Kur und ich hatte gehört, ja, wenn man psychische Erkrankungen in der Familie hat, dann gibt es da so eine genetische Prädisposition. Also man ist erblich vorbelastet. Und dann dachte ich, ja, Hilfe kriege ich das auch. Und damals hat eine Psychologin zu mir gesagt, im Gespräch quasi, nein, das müssen Sie nicht kriegen. Also wollte ich ja wissen, wie kann ich helfen, dass Menschen das nicht bekommen, psychische Erkrankung und vor allem, dass sie sich das Leben nicht nehmen. Und jetzt war es wieder passiert. Das war für mich, muss ich sagen, nochmal total interessant zu sagen, ich kann ganz viel Hilfe anbieten, aber bewahren kann ich niemand.
Ja. Wir haben das nicht im Griff. Einerseits erschreckend, andererseits auch beruhigend, dass wir es nicht tun müssen, dass da keine Schuld auf uns liegt, wenn wir das eben nicht schaffen, jemanden zu retten.
Ja.
Aber wie ist es bei dir dann weitergegangen? Erstmal konntest du deine Mutter nicht mehr retten, es war zu spät. Du musstest dich retten. Das war dann an der Tagesordnung und du wolltest heiraten. Ging das dann?
Ja, wie gesagt, da habe ich schon gemerkt, wie bedeutsam Seelsorge ist. Und zwar hat der Pfarrer, der wie gesagt mehr so liberal unterwegs war, aber der wusste ja auch um meine Einstellung und die meines Mannes. Und dann hat er Folgendes gesagt. Ich würde euch raten, dass ihr jetzt standesamtlich heiratet, weil ihr habt so auf diesen Tag hingelebt und euch so darauf gefreut. Und das Fest, das könnt ihr ja absagen, wenn es euch jetzt überhaupt nicht danach ist. Und wisst ihr was? Erfangt eure Ehe trotzdem unter dem Segen Gottes an. Und dann irgendwann später, dann macht ihr ein richtiges Fest, wenn ihr wieder könnt, wenn ihr das wollt. Und dann könnt ihr so ein Dankesfest machen und feiern, dass Gott euch zusammengeführt hat. Und so haben wir das gemacht und es war sehr gut. Ja, wir haben standesamtlich geheiratet und dann gab es Zeit für Trauerbewältigung, also auch Gespräche mit damals, das war für mich sehr hilfreich, Christen, die mich an meinem Arbeitsplatz, ich war ja Erzieherin im Anerkennungsjahr, eingeladen haben, die mit mir geweint haben, die einfach hilfreich waren, die mit mir gegessen haben, um das zu bewältigen. Und im gleichen Jahr haben wir dann im Oktober ein Fest gemacht und wieder gefeiert. Und dieses Geschehen, ich kann jetzt heute so drüber sprechen, aber das hat natürlich noch lange gedauert. Also die Trauer, ich meine, das ist nicht heute unser vordringliches Thema, Trauer, aber das erste Jahr war schon sehr schwer, alle Erinnerungstage, Geburtstag, Weihnachten, Ostern und so. Und durch meine Ausbildung kam ich natürlich auch auf dieses Thema Suizid und Suizidformen und welche sind todessicher und welche nicht und all sowas. Und da habe ich immer noch oft nachverarbeitet.
Würdest du sagen, dass du da ein Trauma erlitten hast, als deine Mutter Suizid begangen hat?
Das ist eine gute Frage. Und ich muss auch sagen, ich kann sie eigentlich letztendlich nicht ganz beantworten. Ich hätte immer gesagt, nein, ich habe keins. Und als ich dann schon eine fertige Seelsorgeausbildung absolviert habe, also bei der biblisch-therapeutischen Seelsorge und Kontakt hatte zu anderen, gab es Kollegen, die gesagt haben, bist du dir da sicher? Und es gab christliche Kollegen, bei denen ich mal auch in Beratung war, die haben eine bestimmte Methode gemacht, das sogenannte EMDR. Das ist eine Methode, da bringt man die beiden Gehirnhälften in Verbindung. Also das ist so ein Augenwinken, manche kennen das auch. Und ich habe gemerkt, in mir passiert was, was ich nicht zuordnen kann. Da kommt eine Schwere. Und wir haben das damals auch nicht bearbeiten können. Das hat sich nicht gelöst. Aber interessant ist, als ich dann mal später einen Trauma-Workshop besucht habe, und ich habe ein Bilderbuch angeschaut in der Pause. Ich habe nur ein Bild gesehen von einem Hühnerstall und von einem Adler, der da großgezogen wurde. Und da war nur so ein Satz. Und er wusste, dass es sein letzter Kuss war. Und auf einmal passiert was mit mir. Ich musste weinen. Und ich dachte, was ist los? Wieso weine ich jetzt? Und dann irgendwie auch peinlich, weil die Pause war zu Ende. Der Unterricht geht weiter. Und ich weiß noch genau, wie ich habe dieses Buch weggelegt und habe gedacht, irgendwas stimmt nicht. Jetzt bin ich ja Christ und am nächsten Morgen, so in der Stille mit Gott, habe ich gesagt, Herr, was ist da los? Warum habe ich geweint? Und dann kam dieser Gedanke, du konntest dich nicht verabschieden. Und 6 Wochen vor diesem Trauma-Workshop hatte mein Mann einen schweren Unfall mit einem Quad. Er hätte sterben können. Und es war sofort da. Wenn er jetzt gestorben wäre, hätte ich mich wieder nicht verabschieden können. Und darüber habe ich dann geweint. Ich habe irgendwie verstanden, das ist ein ganz sensibler Punkt. Ich habe dann auch verstanden, warum Abschiede in meinem Leben so eine besondere Bedeutung haben. Vielleicht fast ein bisschen überzogen. Mir ist wichtig, wie verabschiede ich mich? Immer mit diesem Gedanken, es könnte ja sein, ich sehe jemanden nicht mehr. Und das sind so Anzeichen bei Traumatisierung, ist was, was einen überfordert, was man nicht so schnell verarbeiten kann und was dann vielleicht später sich wieder meldet, zu einem Zeitpunkt, wo man denkt, was ist denn das?
Ja. Susanne Altstädt ist Geschäftsführerin der BTS-Fachgesellschaft für Psychologie und Seelsorge und auch Traumatherapeutin. Susanne, du hast dich immer mehr damit befasst, vor allem wahrscheinlich, weil es dich selbst betroffen hat, weil du das erlebt hast, dass da so ein Schock, eine Zäsur in dein Leben hineinkam durch den Tod deiner Mutter. Wie definiert man ein Trauma? Du kannst das sicherlich aus deiner Ausbildung heraus auch gut erklären. Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, was da alles dahinter stecken kann. Auch Dinge, die nach einem Schock in einem tief drin sind und dann erst so nach und nach sichtbar werden. Ja, definier mal ein Trauma. Denn heutzutage spricht man ja ganz oft davon, ach, ich bin traumatisiert. Und das hat dann aber nicht unbedingt wirklich was mit dem psychologischen Fachbegriff zu tun.
Ja, ich bin froh, dass ich bei Professor Michael Dieterich gelernt habe. Das ist der Gründer der biblisch-therapeutischen Seelsorge. Also das Werk, das ich heute vertrete. Der hat uns trainiert, dass wir wirklich genau hinschauen, was ist da, also was kann man beobachten. Und man würde jetzt mal sagen, also eine gute Diagnostik zu machen. Und dann sind eben nicht alle Menschen gleich traumatisiert. Also es gibt traumatisierende Ereignisse und es gibt Bewältigungsmöglichkeiten. Und Gott hat uns so gemacht, dass wir auch Schweres wieder verarbeiten können. Mein eigener Vater ist da ein Beispiel, der hat viel Schweres erlebt und ist jetzt nicht, also offensichtlich nicht traumatisiert. Man sagt, Zeichen für Traumatisierung oder was traumatisiert, Ereignisse, die so gravierend sind, so außerordentlich, dass sie fast jeden Menschen überfordern. Also katastrophenartig. Da geht es häufig um Tod und Leben oder zumindest um eine große Gefahr für das Leben. Und es sind dann so Sachen wie Naturkatastrophen, die Tsunamiwelle, aber auch die Flut im Ahrtal. Das können schlimme Unfälle sein. Es können Vergewaltigungen sein. Und man hat festgestellt, dass diese, ich sage jetzt mal, man-made, menschengemachten Situationen, also wie Folter oder Vergewaltigung, viel stärker traumatisierend wirken als Naturkatastrophen.
Woran liegt das?
Das liegt daran, dass wir, also wir sind zutiefst auf Bindung angelegt. Gott hat uns ja zu seinem Ebenbild geschaffen und da schon Beziehung angedeutet. Ne? Er wollte den Menschen und als Gegenüber. Zu sagen, wenn wir gemeinsam in einer Katastrophe sind, wie im Ahrtal oder bei einem Erdbeben, dann haben wir die Menschen um uns, die das auch erleben und wir können uns zusammentun, uns um die quasi um den Hals fallen, uns umarmen und wir sind füreinander da und allein das wirkt beruhigend. Ich bin nicht allein. Und es gibt so unter den Traumaleuten das Wort je alleiner man ist, also und je gewaltvoller, desto eher traumatisierend zu sagen, wenn ein Mensch, der eigentlich einen schützen muss, was ganz Böses tut, dann ist es einfach unaushaltbar. Das Kennzeichen von einer traumatisierenden Situation ist auch das, dass quasi so viele Sinneseindrücke auf einmal kommen, dass das Gehirn es nicht bewältigen kann. Das heißt, unser Gehirn funktioniert ja so, dass alles, was wir riechen, sehen, fühlen, hören, normalerweise ins Gehirn kommt und dort gibt es die Areale, die funkeln und dann kann man es einordnen. Na, da war der Glascontainer, der klirrt. Aber bei einem Unfall, wo das praktisch plötzlich, es klirrt, kommt der Aufprall auf den Körper, man riecht vielleicht noch was, wenn das Auto anfängt zu brennen, man hat Schmerzen, es ist alles zu viel. Und dann gibt es so einen Abschaltmechanismus und das finde ich auch gut eingerichtet, dass man das eben nicht mehr alles wahrnimmt. Und jetzt kommen wir zur Traumatisierung. Was ist ein Trauma? Oder wann ist jemand traumatisiert? Man spricht heute auch von Traumafolgestörungen. Es gibt also eine akute Belastungsstörung oder diese posttraumatische Belastungsstörung. Bei der posttraumatischen Belastungsstörung zeigt sich im Nachhinein, also bei der, ich grenze es nochmal ab zur akuten Belastungsstörung. Akut ist quasi wie so ein schlimmer Todesfall. Man ist in einer besonderen Situation, aber man kann es innerhalb von 48 Stunden grob verarbeiten. Wenn das aber bis zu 6 Monaten nach dem Ereignis zu Situationen kommt, wie Bildern, die einen in den Kopf schießen,
wie bei dir,
Intrusionen.
Ne? In dem Fall mit dem Abschied,
ja,
wenn du das Bild gesehen hast.
Das kann auch dann noch über Jahre gehen. Ne? Es schießt einem was in den Kopf oder man riecht plötzlich was oder es klirrt irgendwo was und man denkt, man muss weglaufen. Also man rennt eigentlich, man denkt nicht, sondern man hört dieses Klirren und man rennt. Es wird sehr gut dargestellt in dem Film Willkommen zu Hause. Falls jemand das mal sich anschauen will, da geht es um einen Afghanistan-Soldat. Ein Deutscher, der quasi aus dem Einsatz zurückkommt, da sieht man, wie das ist, wenn jemand traumatisiert ist, weil quasi bestimmte Sachen, die zu der traumatisierenden Situation gehören, nicht verarbeitet sind, lösen diese Bilder, Gerüche, Geräusche was aus, was eigentlich zu der Situation von damals gehört. Und das war das, was mich auch immer wieder, warum gibt es Menschen, die so seltsam reagieren, wo man denkt, das passt überhaupt nicht zur Situation. Warum flippen die jetzt so aus? Also warum werden die so wütend, außer Rand und Band, wie wenn sie kämpfen müssten, obwohl es eigentlich jetzt gar nicht um Kampf geht.
Oder es passt vielleicht, aber ist übertrieben aus der Sicht genau. von Außenstehenden. Nennt man das einen Trigger? Ist das?
Ja, genau. Also Trigger Wort. Ist quasi der auslösende Reiz, der irgendein Überlebensmuster auslöst. Also quasi typisch für eine Traumatisierung ist so dieses Wiedererleben, Intrusionen, Bilder, Gerüche und so weiter, Flashbacks, das sind so wie so kleine Filme im Kopf, die kommen, dann erlebt man es nochmal nach oder auch Albträume. Daneben gibt es das andere, nämlich man vermeidet, man möchte nicht mehr an bestimmte Orte gehen, man kann da nicht hin, man ist vielleicht sogar abgebrüht, emotional stumpf. Und noch ein drittes Kennzeichen, also wir hatten jetzt das Wiedererleben, dann eher Vermeidung. Und das dritte ist dieses Übererregung. Man ist immer so überwachsam, denkt dauernd, da ist was, sehr schreckhaft. Ne? Die Spannung ist noch total im Körper.
Das eine Angst, dass wieder etwas passieren könnte.
Und es nicht. Und was war für mich das Bedeutsame? Weil ich wollte wissen, wir haben bei der biblisch-therapeutischen Seelsorge ein Konzept, mit dem wir arbeiten. Da geht man viel über den Kopf und hat erzielt wirklich gute, es klingt komisch, man erzielt gute Veränderungen. Klar, der Ratsuchende geht mit und ist auch verantwortlich und Gott hilft mit, dass ein Mensch sich verändern kann. Und das hat mir so viel Mut gemacht. Und ich wollte verstehen, warum können manche Menschen da nicht mit dem Kopf hin? Es ist eben nicht steuerbar, weil es auch in einem anderen Areal vom Gehirn abgespeichert ist. Und man braucht ganz andere Methoden.
Wie kam in deiner persönlichen Situation dann Gott da rein? Du wolltest ihn erst gar nicht da haben. Dann war er doch unbewusst immer wieder so in deinen Gedanken. Hast du dich dann irgendwann bewusst entschieden, doch, Gott darf wieder in mein Leben kommen, ich weiß, er ist da.
Also damals nach dem Tod von meiner Mutter, das ging relativ schnell. Vielleicht ist da auch dieses gute Gewohnheiten als Christ, sich einzuüben, oder das einzuüben, was förderlich ist für die Gottesbeziehung. Ich entsinne mich, ich habe da mal die Bibel zur Hand genommen und gedacht, da irgendwo in dem Psalm da in der Mitte, da haben ja andere Leute auch irgendwie mal was mit Gott erlebt, was schwer war. Und da habe ich gelesen. Und bin dann auf so einen Bibelvers gestoßen aus Psalm 73. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und als ich das gelesen habe, da habe ich gespürt, er ist da. Und das Interessante war, er ist da in den Menschen, die zu ihm gehören. Das waren nämlich die, die mich eingeladen haben zum Essen, die meine Tränen ausgehalten haben und vielleicht auch mitgeweint. Er ist da in diesen Menschen. Ja.
Da kommen wir direkt zu der Frage, wie kann ich als Freundin, als Freund eines Betroffenen helfen? Wie kann ich jemandem, wenn ich tatsächlich merke, der ist traumatisiert, mein Gegenüber hat da irgendwas erlebt. Du hast ja auch aufgezählt, woran man das festmachen kann, dass da innen drin noch Unverarbeitetes schlummert in der Seele, das bearbeitet werden muss. Wie kann ich dann helfen, hilfreich sein?
Da sein. Also, ich habe es ja schon gesagt, wir sind auf Bindung angelegt und man weiß, dass hilfreiche Menschen helfen können, was Schweres zu bewältigen. Also dieses in den Arm nehmen zum Beispiel, ganz wichtig. Und das kann man, wir haben ja jetzt gerade die Frage gehabt, wie kann man als Freund oder Freundin helfen? Und das darf man ja unter Freunden, das darf man nicht sonst. Man darf nicht einfach Menschen anfassen, aber unter Freunden Berührung, weil da wird Oxytocin ausgeschüttet, ein Bindungshormon, und das wirkt total beruhigend. Und dieses ich bleibe bei dir, auch wenn das Schlimme jetzt da ist und ich dir auch keine Antworten habe, warum das passiert, aber ich bin bei dir. Und das hat für mich zutiefst eine geistliche Bedeutung. Zu sagen, ich bin bei dir, ist das, was Jesus seinen Nachfolgern zugesprochen hat. Ich bin bei euch alle Tage. Wir brauchen manchmal so Gottes Stellvertreter auf Erden, also sein Bodenpersonal, dass wir das spüren können. Also zu mir haben Leute schon oft gesagt, ja, aber ich spüre das nicht, dass Gott da ist. Das ist ja so. Genau so ist es in der schweren Situation. Es fühlt sich so an, als wäre er weit weg. Aber manchmal sind es genau die Menschen, die so anders handeln, so heilsam, die eben keinen billigen Ratschlag geben, sondern einfach da sind.
Aushalten.
Aushalten im Schmerz. Und im Direkten gäbe es natürlich noch viel zu sagen. Beruhigende Sprache, wenn jemand was Schlimmes erlebt. Es kommt ja darauf an, wie nah ist es. Ich bin mal an einen Unfall gekommen, da war so ein kleiner Blechschaden. Aber ich habe gemerkt, die Fahrerin, junge Frau, die war völlig mit den Nerven am Ende. Und dann ganz beruhigend sprechen. Sagen, ich bin bei Ihnen, wir warten jetzt. Haben Sie jemand verständigt? Da, 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 ist die Tonmelodie. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich sage, alles wird gut. So beruhigend sprechen, dass die Übererregung runtergeht. Das weiß man auch. Das heißt, beruhigend reden, wenn es ganz nah passiert ist. Und man muss auch denjenigen nicht alles erzählen lassen, sondern erzählen lassen. Das, was er möchte. Und ich würde mal sagen, das Gehirn präsentiert dann das, was gerade hochkommt, aber nicht alles. Man muss nicht alles mal angucken. Da ist man heute davon weggekommen, dass man alles gleich sprechen muss. Was war denn jetzt bei dem Unfall? Und na so, gar nicht. Nee. Es ist gut, dass wir manches gar nicht mehr erinnern.
Das sind die Dinge, die wir so als Laie tun können, als Freundin. Was kann da die Seelsorge leisten oder Fachhilfe? Mhm.
Ja, auch das ist eine gute Frage, weil man kann mit einer normalen Seelsorgeausbildung auf jeden Fall einen Menschen stabilisieren. Was da passiert ist, dass man immer wieder so Beunruhigendes erlebt. Also ich habe das selber ein richtiges traumatisches Erlebnis gehabt und habe quasi im Nachgang auch gemerkt, was passiert mit mir? Und wenn man das nicht einordnen kann und ein Seelsorger kann einem schon mal sagen, das ist ganz normal. Sie haben jetzt einen Unfall gehabt und es ist ganz normal, dass Sie immer wieder so Erregungszustände haben. Und jetzt gucken wir mal, was könnte Ihnen helfen? Also man kann dann so bestimmte Stabilisierungsmaßnahmen quasi dem anderen vorstellen. Ich sage ihm mal, so einen Igelball zum Beispiel in die Hand nehmen und kneten und sich spüren. Es geht immer wieder für jemand, der traumatisiert ist, darum, gewiss zu kriegen, ich bin jetzt hier in Sicherheit, weil diese Nachhallerinnerungen, diese Flashbacks, die versetzen einen in eine andere Zeit. Und das heißt, in dem Moment denkt der Mensch, der Unfall ist hier und jetzt und die Erregung im Körper steigt ins Unermessliche. Es kann dahin gehen, ich sterbe. Also die Leute haben Todesängste, wenn sie richtig traumatisiert sind. Und ich, als quasi jetzt spreche ich schon als Traumatherapeutin, ist es meine Aufgabe, denen immer wieder zu vermitteln, du bist in Sicherheit. Aber das kann ich auch als normaler Seelsorger schon immer wieder Sicherheit geben. Sagen, trink doch mal was, ne? Und dann das Glas nehmen. Und das klingt jetzt so banal, aber wenn jemand richtig traumatisiert ist, also ich habe ja schon mit traumatisierten Menschen richtig gearbeitet, und man guckt die an, die gucken einen nicht richtig an. Die sind innerlich wie weg, die sind wie in einer anderen Welt. Und da muss ich sagen, nennen wir mal die Person Frau X, ne? Frau X, stehen Sie doch mal auf. Und die guckt, wie wenn sie mich nicht hört. Oder dann stehe ich selber auf, dass sie sieht. Ne? Wir stehen mal auf. Jetzt klopfen wir uns ab. Und dann klopfen wir uns ab und spüren uns. Frau X, spüren Sie sich, bis die Person wieder in der Gegenwart ankommt. Also so weit geht es. Und deshalb darf bei einer schweren Traumatisierung da auch kein Laie dran. Also ich unterscheide zwischen normalen Seelsorgern und Beratern, die stabilisieren können, aber die nicht an dieses traumatische Ereignis gehen, indem sie da spezifisch immer wieder fragen, weil man kann Zustände auslösen, die eben für den anderen mit einer Todesangst zusammenhängen. Und dafür gibt es dann die Trauma-Ausbildung, dass man halt lernt, wie schafft man das, dass ein Mensch so viel Sicherheit hat, dass er immer nur ein bisschen guckt und es einordnen kann, was ihn immer wieder triggert. So hast du es ja vorher gesagt, Trigger, die auslösende Situation, es klirrt. Ich habe das Gefühl, ich muss aus dem Raum rasen und das dann einordnen. Das macht der Traumatherapeut. Ne? Sicherheit, dann ein bisschen gucken und wieder Sicherheit.
Der Traumatherapeut schaut dahinter und entdeckt quasi die Triggerpunkte und was da alles noch schlummert, was der Patient, ich nenne es jetzt mal Patient, nenne die Person Patient, gar nicht weiß.
Ja, genau. Und ich finde es auch gut, dass du es Patient nennst, weil das ist, das fällt in den Bereich Heilkunde, da braucht man spezielle Ausbildung, dass man so geleitet entdeckt. Also geleitetes Entdecken bedeutet in so einer Art Schaukelbewegung aus der Sicherheit bisschen rüber gucken in das Schlimme und wieder in die Sicherheit. Und das muss man gewährleisten, dass niemand überflutet wird mit dem, was war, weil das wäre retraumatisierend. Und deshalb achte ich zum Beispiel in unserer Ausbildungsstelle bei der biblischtherapeutischen Seelsorge drauf, dass wir diese Grenze sehen. Also wo ist jemand schwer traumatisiert? Weil der gehört einfach in die Hände von einem Fachmann oder einer Fachfrau.
Und dann gebt ihr die Leute auch ab, nochmal an eine andere Stelle.
Ja,
genau. Mhm. Viele Fragen wahrscheinlich auch, also denen ein Trauma passiert ist, die ein Trauma haben. Warum hat Gott das zugelassen, das, was da passiert ist? Wie geht man als Therapeutin mit dieser schweren Frage um, die du dir ja auch schon selbst gestellt hast?
Mein Mann wird jetzt sagen, diese Frage ist nicht zulässig. Wir stellen sie uns tatsächlich. Und ich würde mal sagen, da gibt es letztendlich keine richtige Antwort. Was mir sehr gut gefällt, das ist jetzt im Unterrichtsmaterial von der biblisch-therapeutischen Seelsorge, zu sagen, Jesus ist der einzige Gott, der mitleidet. Er hat ja selber diesen, also Folter erlebt, Tod. Und für mich ist es was Tröstliches, und so gebe ich es auch in der Seelsorge weiter, zu sagen, Jesus kennt quasi all dieses Leid, das uns geschehen kann, und deshalb hat er das Verständnis. Und das, ja, wie gesagt, ich finde es tröstlich für mich selber und sagt mir auch, wenn ich es nicht verstehe, ist er da. Und allein das wirkt ja schon heilsam.
Und ehrlich bleiben auch dem Betroffenen gegenüber. Wenn man selbst etwas nicht versteht oder auch sagen, ja, das ist jetzt schrecklich.
Mhm. Und da kommt man dann auch an diese Grenze. Also ich arbeite ja auch mit Nichtchristen. Ne? Was sage ich denen? Ich kann dann das gar nicht anbieten, dass da ein Gott ist im Schlimmen. Ich kann dann nur mich anbieten und sagen, ich habe keine Antworten für sie, aber ich gehe mit ihnen dadurch.
Gibt es christliche Missverständnisse über Trauma und Heilung, die du immer wieder erlebst?
Ja, ich glaube, alle Christen wünschen und wissen ja, Gott kann Wunder tun, und das möchte ich überhaupt nicht schmälern. Im Gegenteil, ich lebe selber davon, dass ich weiß, Gott kann alles. Jetzt kommt's aber. Auch so in meiner, ich bin ja selber bei der biblisch-therapeutischen Seelsorge groß geworden, habe dort gelernt. Professor Michael Driech hat mal gesagt, seine Erfahrung ist, dass Gott uns vieles lernen lässt, Stück für Stück. Und ich würde mal sagen, das war auch bei mir so, dieser Tod der Mutter so früh, während meine Altersgenossinnen und Genossen unbeschwert durchs Leben sind, das hat mich ja verändert, das hat mich reifer werden lassen. Und zu sagen, schlimme Dinge geschehen, das gehört zum Leben. Und auch zu verstehen, Tod ist in Deutschland ausgeklammert. Deshalb gibt es so wenig hilfreiche Menschen. Und man sagt, mein herzliches Beileid, da hätte ich an die Decke springen können. Aber es war wirklich so. Ich habe halt früh gelernt, was ist hilfreich und was ist nicht hilfreich.
Was empfindest du als hilfreich oder was hast du damals gemerkt, was ist wirklich hilfreich und was nicht?
Eigentlich schon das Gesagte. Ich meine, auch an der Beerdigung meiner Mutter waren ja Christen und Nichtchristen. Und ich sage, es gab auf beiden Seiten Hilfreiches. Was nicht hilfreich ist, und jetzt haue ich gleich mal so einen Hammer raus, wenn man so einen Bibelspruch sagt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das kann, möchte man in diesem Augenblick nicht hören. Da wird man eher wütend. Ne? Das ist wirklich, Bibelsprüche sind dann nicht unbedingt hilfreich. Und wenn man gerade ein Kind verloren hat, dann kriegt man das nicht zusammen. Das ist eine Überforderung fürs Gehirn und deshalb ist auch nicht trostreich. Aber jetzt zu der Frage, was hilft? Es hilft tatsächlich dieses in Arm nehmen und zu sagen, hey, ich verstehe es auch nicht. Ich bin zutiefst traurig. Also mit in das Gefühl einsteigen, sich verletzlich machen und zu sagen, ich bete für dich. Ich bete für dich, dass dein Glauben nicht aufhört und dass Gott dich tröstet. Mehr noch, als ich es kann. Oder die Nichtchristen, die gesagt haben, ich denke an dich. Komischerweise hat mir das geholfen. Das war mir lieber als dieses Kopf hoch, wird schon wieder. Ne?
Mitgefühl.
Mitgefühl und dieses ich denke an dich, weil ich wusste, sie können nicht mehr sagen. Aber ich fand es hilfreich. Das ist, glaube ich, das, weil man so auf Bindung angelegt ist.
Jetzt noch zur BTS, zur biblisch-therapeutischen Seelsorge, wo du Geschäftsführerin bist. Wie kann man da Kontakt bekommen, sich dahin wenden, wenn man merkt, ich brauche Hilfe oder ich suche Hilfe für jemanden anderen, dem ich das empfehlen möchte?
Also zum einen haben wir natürlich eine Homepage, das ist die BTS, also biblisch-therapeutische Seelsorge, bts-seelsorge.de. Und da haben wir immer zwei, also wir haben mehrere Rubriken. Wir haben ja die Ausbildung und die Lebensberatung. Dann geht man auf Lebensberatung und da gibt es ein Beraterverzeichnis. Und da sind nur die Berater gelistet, die auch regelmäßig in Supervision gehen. Also die in Verbindung sind mit dem Werk BTS, von dem wir wissen, sie sind Christen und sie arbeiten mit einem ganzheitlichen Konzept.
Ganzheitlich oder, heißt...
Ja,
in diesem Fall.
Ja, das ist genau das Proprium oder das Wichtige für die BTS. Ganzheitlich heißt, dass wir sagen, Gott hat den Menschen als eine Einheit geschaffen, nach dem biblischen Menschenbild Nefesh, was in 1. Mose 2, Vers 7, da steht Seele, ne, bei Luther. Gott lässt seinen Odem in den Menschen, formt ihn. Und da war der Mensch eine lebendige Seele oder ein lebendiges Wesen, da steht Nefesh. Aber dieses hebräische Wort beschreibt den Menschen nicht in Teilen, Leib, Seele, Geist, also während des Teiles, sondern wie Aspekte von einer Einheit. Und so werden unsere Seelsorger ausgebildet zu sagen, wenn ein Mensch was Psychisches hat, ist es ein Aspekt, der sofort auf das Somatische, also auf das Körperliche sich auswirken kann und aber auch auf die Spiritualität, auf das geistliche Leben, weil der Mensch untrennbar ist. Und das erklären wir. Also das ist unser Kernstück, wenn wir auch sagen, biblisch belegbar, als König David sündigte und es verschweigt, sagt er, als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Hat er sofort körperlich gespürt. Und das heißt, die ganzheitliche Beratung schaut immer, wo ist das Problem, wie zeigt sich es in allen Aspekten. Und auf dem Weg zur Hilfe beachten wir alle Aspekte. Also gibt es geistliche, spirituelle Hilfestellungen? Gibt es psychische Hilfestellungen, Lernprozesse? Oder gibt es somatische Hilfestellungen? Und je nachdem muss dann Arzt natürlich mit ins Boot.
Wir werden dazu einige Links vorbereiten bei uns in der ERF Plus Audiothek, sodass man da nachschauen kann, wo man Kontakte findet über die BTS, wenn man seelsorgerliche, professionelle Hilfe braucht oder für jemanden anderen etwas empfehlen möchte. Herzlichen Dank, Susanne Altstädt. Du bist Traumatherapeutin und Geschäftsführerin der BTS-Fachgesellschaft für Psychologie und Seelsorge. Du hast uns aber nicht nur Fachinformationen mitgegeben, sondern vor allem ganz bewegende persönliche Einblicke in das Thema Trauma. Vielen Dank dafür.
Ja, ich möchte mich auch bedanken und ich möchte allen Zuhörerinnen und Zuhörern Mut machen, sich wirklich auch mit Seelsorge zu befassen, durchaus auch mit Alltagsseelsorge, weil man sieht ja, man kann viel Stabilisierendes machen, dass man selber nicht krank wird, wenn man kranke Angehörige hat. Und es ist eben wichtig, auf die ganze Seele zu achten in allen Aspekten. Ja, möchte an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, man kann auch bei der BTS natürlich eine Ausbildung machen. Das wäre hier auch wichtig. Und ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Auch ich verabschiede mich. Am Mikrofon war für Sie heute Sonja Kilian.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus. Tun ein